Schönen guten Abend aus Kiel. Es ist wieder der erste Mittwoch im Monat, Viertel nach acht nach der Tagesschau. Zeit für Derma at Home. Und wir sind wieder zu zweit im Studio, Uli Mowitz und meine Wenigkeit Sascha Gerdes.
Schönen guten Abend.
Thema heute ist eine Dermatose, die uns nicht ganz so häufig begegnet, der Lichenskleroses. Und wir freuen uns sehr, dass wir eine Expertin dafür gewinnen konnten, die Frau Dr. Kirtschig aus Tübingen, zu der wir gleich rüberschalten werden. Aber zuvor gibt es ja unsere Neuigkeiten, mit denen wir beginnen werden. Und deswegen jetzt erstmal zu den Derma-News.
Ja, ich darf heute starten mit den Derma-News und wir haben jeder eine Neuigkeit für Sie mitgebracht. Und zwar von meiner Seite aus eine neue Zulassung, nämlich von einem alten Bekannten in der Versorgung der Psoriasis-Krankheit, nämlich dem Apremilast Otezla. Das ist ja bislang der einzige Phosphodiesterase 4-Hemmer zur oralen Therapie, den wir haben für die Psoriasis und die Psoriasis-Arthritis mit einer Second-Line-Zulassung. Und Sie wissen sicher auch, dass Apremilast schon länger für den Morbus Behçet mit oralen Aften zugelassen ist. Neu ist die Zulassung für Kinder. Und die ist auch ganz neu, ist gerade mal etwa 14 Tage her, nämlich am 21.10. ausgesprochen worden von unserer EMA. Und die betrifft jetzt Kinder und Jugendliche ab einem Alter von 6 Jahren. Und damit haben wir das erste orale Medikament zur Behandlung der Psoriasis in dieser jungen Altersgruppe. Die PatientInnen sollten allerdings ein Körpergewicht von mindestens 20 Kilogramm aufweisen, und entsprechend ist die Zulassung auch nur für die Psoriasis der Haut und nicht für die Psoriasis Arthritis. Die wird sicherlich noch nachfolgen. Aufgrund des Gewichtes werden 2 unterschiedliche Dosierungen empfohlen. Wenn immer das Gewicht 50 Kilo und mehr beträgt, dann sind es die 2x30 Milligramm, die wir aus der Erwachsenentherapie kennen. Wenn allerdings das Gewicht 20 bis 50 Kilo beträgt, dann wird die Dosis auf 2x20 Milligramm pro Tag reduziert. Ich denke, gerade für Kinder ist es wichtig. Wir wissen, die Psoriasis ist in diesem Altersgruppen häufig mit besonderen Lokalisationen, wie zum Beispiel im Genitalbereich oder in sichtbaren Arealen, gerade Kopf und Gesicht vorhanden. Und sie muss nicht immer sehr schwer sein, aber wenn diese Stellen betroffen sind, haben wir ja auch schon 2 Upgrade-Kriterien. Ich glaube, da ist auch eine gute Gelegenheit, Apremilast mit dem hohen Sicherheitsprofil entsprechend einzusetzen. Und gerade diese Kinderzulassung, glaube ich, ist für unser Spektrum der therapeutischen Möglichkeiten eine enorme Bereicherung. Die zweite Derma-News-Neuigkeit wird Ihnen Sascha Gerdes präsentieren.
Ja, vielen Dank. Das war sicherlich eine super Neuigkeit für unsere Kinder in der Behandlung der Psoriasis. Endlich ein orales Medikament, was wir hier zur Verfügung haben und so eine Auswahlmöglichkeit. Das zweite, was ich Ihnen mitgebracht habe, ist das Bimekizumab, was wir ja schon länger kennen. Das ist mittlerweile zugelassen in 4 Indikationen in Deutschland. Die mittelschwere Beschwere Psoriasis, die aktive Psoriasis Arthritis und auch die mittelschwere Beschwere Hidradenitis suppurativa, sicher die 3 Diagnosen, die uns in der Dermatologie am ehesten berühren. Und die 4. Diagnose mit der Zulassung ist ja die aktive axiale Spondyloarthritis. Das ist jetzt nicht die Neuigkeit zum Bimekizumab, aber was neu ist seit 5. August dieses Jahres, ist nämlich die Zubereitung, dass wir jetzt auch die 320 Milligramm Applikationsmöglichkeiten in einer Spritze haben, beziehungsweise in einem Pen. Bisher gab es ja nur die 160 Milligramm Zubereitung eben in der Spritze oder Pen, was dazu führte, dass unsere PatientInnen immer 2 Injektionen pro Injektionszeitpunkt durchführen mussten. Das ist jetzt vorbei. Man kann das Ganze auch mit einer Injektion zuführen. Allerdings sollte man wissen, dass die 320 Milligramm dann auch 2 Milliliter Volumen enthalten, im Gegensatz eben zu dem 1 Milliliter bei den 160 Milligramm. Hat auch schon dazu geführt, dass ich auch 2 Patienten mittlerweile hatte, die sagten, nee, ich spritze mich lieber 2-mal mit dem kleineren Volumen. Aber wir haben auch Patienten, die eben die Spritze fürchten, also die Nadel fürchten, und die sind dann froh, wenn sie eben nur eine Injektion pro Zeitpunkt haben. Und das waren unsere Derma-News für heute und damit gehen wir zurück ins Hauptprogramm. Gut, wir wollen Sie ja immer up-to-date halten, deswegen das waren unsere Derma-News. Und jetzt freue ich mich, dass wir zu Frau Dr. Kirtschig schalten können, eine der wenigen Expertinnen ja überhaupt, die sich mit dem Thema des Lichensklerosis auseinandersetzt. Sie hat sehr viele Artikel, über 90 hatte ich gelesen, geschrieben zu diesem Thema, auch anderen Dermatosen im Vulvovaginalbereich, in mehreren Büchern teilgenommen, auch Autorin der Leitlinie zu diesem Thema. Und daher freue ich mich sehr, dass sie heute Abend die Zeit findet, uns wieder auf den aktuellen Stand zu bringen zum Lichensklerosus. Und damit gebe ich an Sie ab, liebe Frau Dr. Kirtschig, für Ihren Vortrag heute Abend.
Herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Leider können wir beim Lichensklerosus nicht mit so viel aufwarten, wie Sie gerade bei der Psoriasis demonstriert haben. Das heißt, da müssen wir wahrscheinlich noch 5 oder 10 Jahre warten. Nichtsdestotrotz, ich werde Ihnen jetzt die abgedatete Leitlinie mehr oder weniger präsentieren, die wir vor ein paar Monaten im JDADV publiziert haben auch. Sie kennen alle den Lichensklerosus, hoffe ich. Es ist eine entzündliche, chronische Hauterkrankung, die vorwiegend im anogenitalen Bereich auftritt und führt bei über 90% zum Juckreiz. Es ist aber auch so, dass 10% der Patienten ungefähr asymptomatisch sind, was sehr wichtig ist. Es sind oft diejenigen, die dann sehr spät mit großen Veränderungen im Genitalbereich sich präsentieren, aber na, vielleicht glücklicherweise von der Krankheit wenig mitbekommen haben. Es sind Frauen, Männer und Kinder aller Altersgruppen betroffen. Und man muss wirklich sagen, aller Altersgruppen, es sind nicht nur alte Frauen, sondern auch eben junge Frauen. Die ersten klinischen Zeichen sind oftmals weiße Hautstellen, die Hyperkeratosen. Neben Ödem, Erythem, was noch davor auftreten kann, aber meist so unspezifisch ist, dass kaum einer auf die Idee kommt, dass es sich um einen Lichensklerosus handeln könnte. Wir haben weiterhin im Verlauf dann Fissuren und Erosionen. Später kommen dann bei 80% der Frauen ungefähr architektonische Veränderungen, das heißt Fusionen oder Rückbildung von den Labia minora. Diese Veränderungen führen dann oft zu funktionellen Störungen beim Urinieren und beim Geschlechtsverkehr durch das Starrerwerden der Haut. Das heißt, die Haut A durch die Fusion, aber B auch eben durch den Verlust der Elastizität und damit Fissuren und Schmerzen. Unbehandelt denken wir, dass der Lichensklerosus im Genitalbereich bei ungefähr 4% der Patienten zu Karzinomentwicklung führt, Plattenepithelkarzinome. Der Lichensklerosus ist, wie in manchen Textbüchern vielleicht noch vermerkt, wirklich nicht selten. Wir denken, dass ungefähr bei 1% bei Frauen liegt, bei über 80-Jährigen vielleicht sogar 3% Prävalenz, bei Kindern möglicherweise um die 0,1%, wobei das sehr schwer einzuschätzen ist, da zum Beispiel bei den Jungen eine Zirkumzision oft stattfindet oder fand, aber wahrscheinlich immer noch, ohne dass die Vorhaut untersucht wird wegen der Phimose und doch bei vielen wahrscheinlichen Lichensklerosus dahinter steckt. Wie ich vorhin schon sagte, es ist jede Altersgruppe betroffen. Es sind zwar Erwachsene, aber wir sehen das bei ganz kleinen Kindern und auch eben beim bei Frauen vor der Menopause, also bei noch menstruierenden Frauen. Die Geschlechtsverteilung ist 1:3 bis 1:10 bei Männern beziehungsweise Frauen, wobei manche auch über eine Gleichverteilung sprechen. Das ist eben auch sehr schwer zu ermitteln, weil, wie oben gesagt, werden die Kinder, die Jungen insbesondere, oft nicht untersucht. Das heißt, der Lichensklerosus konnte gar nicht festgestellt werden. Es gibt einen neuen ICD-11-Code und da sind die Genitaldermatosen wesentlich besser repräsentiert als beim ICD-10. Der Lichensklerosus ist sehr detailliert aufgeführt, eben bei der Vulva, beim Penis und extragenital, aber eben auch andere Genitaldermatosen haben ihren Code gefunden. Damit können wir vielleicht auch in Zukunft bessere epidemiologische Daten aus den Sekundärdaten. Wichtig ist es, die frühen klinischen Merkmale des Lichensklerosus präsent zu haben. Initial können das sehr milde Verläufe sein, mit sehr unspezifischen Zeichen, wie zum Beispiel nur eine Rötung oder ein minimales Ödem, oft im Bereich der Klitoris, das heißt, das Präputium schwillt ein bisschen an. Dann treten irgendwann eventuell Fissuren auf, oder auch sehr diskrete weißliche Läsionen, Hyperkeratosen oder aber auch diese sogenannten Blässe, die recht wissen, was das eigentlich ist. Definierte allgemein akzeptierte Kriterien für die Diagnose bestehen immer noch nicht. Das heißt also, wir können keine Liste geben, von der wir sicher sagen können, wenn das und das und das zusammentrifft, dann haben wir einen Lichensklerosus. Man muss einfach sehr alert sein und dran denken und unter Umständen eine Biopsie nehmen. Früher habe ich wenig Biopsien genommen. Inzwischen nehme ich mehr Biopsien. Und zwar, wenn ich unsicher bin, oftmals im Bereich einer Fissur. Nicht eine Erosion, aber eine Fissur, die oftmals interlabial auftritt bei den Frauen. Und dort kann man doch die typischen Zeichen eines Lichensklerosus auch schon in frühen Stadien erkennen. Also keine Scheu vor einer Biopsie, wenn man unsicher ist. Aber dann die richtige Stelle, also entweder weiße Läsionen oder zum Beispiel die Fissur interlabial, nicht um die Klitoris herum, das ist zu schmerzhaft und verursacht Probleme. Die späten klinischen Merkmale eines Lichensklerosus sind die Sklerose und dann architektonische Veränderungen mit Phimose bei den Männern oder auch periklitoral bei den Frauen. Die Labia minora verkleinern sich, werden oft kürzer oder sind vollständig resorbiert. Dann fusionieren oft die Labien, das heißt, die Labia minora heften sich an die Labia majora. Die sind nicht vollständig verschwunden. In dem Fall bei einer Fusionierung, sondern sind tatsächlich wahrscheinlich durch die entzündlichen Vorgänge nur aneinander angeheftet. Das heißt, die lassen sich theoretisch auch wieder voneinander trennen. Problematisch ist es, wenn wir einen verengten Introitus vaginae oder Uretre haben. Dadurch kommt es dann zu schweren funktionellen Störungen und ganz gefürchtet bei den Männern die Harnröhrenstruktur. Was aber Gott sei Dank seltener auftritt. Hier habe ich Ihnen die klinischen Zeichen des Lichensklerosus gezeigt oder aufgeführt in Bildern. Hier sehen Sie ein leichtes Erythem. Es sind noch überhaupt keine Veränderungen hier im Bereich der Labia minora zu sehen. Hier, jetzt ist oben das, Entschuldigung. Ist oben die Leiste drüber. Hier sieht man eigentlich ein Ödem um die Klitoris, glaube ich, aber das ist, kann ich hier nicht zeigen. Da ist oben die Leiste. Dann sieht man hier die sehr klassische, typische Hyperkeratose. Hier auch nochmal ein Ödem um die Klitoris herum, mit aber auch schon weißlichen Veränderungen am Introitus. Hier auch nochmal Ödeme und der sogenannte Pallor oder Blässe. Die Engländer nennen das Pallor, Blässe. Sie sehen auch hier Hyperkeratosen. Hier sind die Labia minora vollständig resorbiert und eine kleine Ekphimose. Hier haben sie eine starke Sklerose. Vermutlich hat diese Patientin dadurch kaum Beschwerden. Ebenso hier, wobei hier eine Fusionierung über der Klitoris stattgefunden hat, wahrscheinlich auch hier am Truitus. Und hier sehen Sie, dass die Labia minora vollständig resorbiert sind, mit Sklerose wahrscheinlich und Keratose hier. Das heißt, das ist oft die kritische Stelle bei den funktionalen Störungen der Frau beim Geschlechtsverkehr, weil hier kleine Fissuren und Risse entstehen. Ich kenne meine Unterschrift. Ah ja, späte Stadien. Vermutlich ist leider Gottes hier die Leiste drüber. Ja, jetzt ist sie weg. Der Verlauf. Die entzündliche Rötung und Ödem, was wirklich die ganz, ganz frühen Veränderungen sind, sind gefolgt von weißen Veränderungen. Erst Hyperkeratose, später Sklerose. Ob in diesen Stadien der Ödem- und Erythembildung, wenn also noch keine bleibenden Veränderungen bestehen, oft eine Spontanremission stattfindet, ist nicht bekannt. Wir haben einfach zu wenig Frühformen, die wir dann später verfolgen konnten. Es treten dann irgendwann, wie gesagt, die Sklerosierung mit Vernarbung und die architektonischen Veränderungen auf und im Extremfall, das sehen Sie hier, leider ist da auch eine Leiste drüber, sehen Sie im Plattenepithelkarzinom. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen können oder ob Sie meinen Schirm hier sehen. So, jetzt besser. Hier sehen Sie ein Plattenepithelkarzinom bei einem lange bestehenden Lichensklerosis. Die Männer, auch die haben eben, wie gesagt, Lichensklerosis, oftmals bei den Jungen eine sekundäre Phimose, die dann durch eine Zirkumzision wahrscheinlich behoben wird. Und eigentlich sollte man diese Vorhäute untersuchen, wird aber immer noch nicht regelmäßig gemacht. Hier sehen Sie erosive Veränderungen. Diese Veränderungen können sich vollständig zurückbilden. Ich zeige Ihnen gleich Verlaufsfotos. Hier haben Sie diesen sogenannten Pallor, was auch immer das ist, eine Sklerose. Es kann sein, dass sich diese Veränderungen nicht mehr zurückbilden und viele Männer sind dadurch sehr gestört. Aber sie haben weiter keine funktionellen Einschränkungen. Hier haben Sie eine starke Hyperkeratose. Auch das würde ich zu den frühen Kennzeichen eines Lichensklerosus zählen, da dies und die Erosion gut reversibel sind durch kontinuierliche Behandlung. Hier haben Sie ein Extrembeispiel einer Phimose beim Mann und auch mit einer Meatus-Verengung und wahrscheinlich auch Harnröhrenstruktur sieht man hier jetzt nicht. Hier bleibt eigentlich nur noch die operative Behandlung übrig. Lokale Behandlung Corticosteroiden ist hier nicht mehr sinnvoll. Ganz kurz zum extragenitalen Lichensklerosus beziehungsweise hier bei dieser Patientin kann man auch sehr schön das komplette Spektrum der Krankheit erkennen. Sie haben eine Frau um die 40, die eine Hashimoto-Thyreoiditis und einen LE hat. Sie berichtete, dass sie den Lichensklerosus nach der Geburt ihres zweiten Kindes entwickelte und eine Teilremission stattfand nach dem Abstillen. Das heißt, wir denken, da sind wir aber eigentlich auch noch nicht besonders weit, dass Hormone eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Lichensklerosus spielen. Und die antiandrogene Pille, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist gedacht, vielleicht als Trigger zu fungieren, aber da gibt es zu wenig epidemiologische Untersuchungen, um das sicher mit Sicherheit sagen zu können. Aber es gibt Hinweise, dass eben die Hormone tatsächlich einen Triggerfaktor darstellen können. Wir wissen auch alle, dass der Lichensklerosus-Trauma assoziiert ist, also das Köbner-Phänomen hier besteht. Und diese Patientin berichtete, dass ihr Kind beim Stillen immer hier gekratzt hat und dadurch diese Hautveränderungen entstanden sind. Ansonsten zeigt sie auch eine unglaubliche Variation in der Morphe. Sie hatte teilweise venöse Veränderungen. Das kommt sehr selten bei Lichensklerosus vor, kann aber vorkommen. Sie zeigt hypertrophe Veränderungen hier am Kutan, aber auch hier im Vulva-Bereich, wobei die Vulva bei ihr gar nicht so stark betroffen ist. Und Sie sehen hier auch nicht so starke Vernarbung im Genitalbereich. Also bei ihr haben tatsächlich die kutanen Läsionen mehr Probleme verursacht. Aber Sie sehen hier ganz schön eine Verkürzung der Labia minora, was ganz klassisch ist. Hier nochmal der kutane Lichensklerosus, Hyperkeratose mit teilweise Atrophie vielleicht. Und um die Therapie etwas vorwegzunehmen, das ist 10 Monate später, nachdem sich diese Patientin mit Klasse 4 Steroiden, also Fluoxetin, Propionat, Salbe und UV-Licht behandelt hat. UV-Therapie ist beim extragenitalen Lichensklerosus meiner Einschätzung nach sehr wirksam, obwohl es nicht keine guten Studien gibt. Also nochmal, man sollte versuchen, den Lichensklerosus so früh wie möglich zu erkennen. Juckreiz ist wegweisend, das heißt nicht nur an Candida-Infektionen denken, sondern eben auch mal an den frühen Lichensklerosus, wenn noch keine klassischen Zeichen bestehen. Das heißt also auch bei Erythem und Ödem bei Nicht-Ansprechen auf Antimykotika eventuell mal ein Steroid versuchen oder tatsächlich auch eine Biopsie nehmen. Bei Männern ist Juckreiz seltener, stehen mehr die Eruptionsprobleme durch die Phimose oder Schmerzen im Vordergrund. Was wir häufiger sehen, zunehmend eigentlich, vermutlich war man sich dessen früher nicht bewusst, ist eine Dysurie. Das heißt, die Patienten berichten über Schmerzen, Blasenschmerzen oder Schmerzen beim Wasserlassen, ohne dass eben Bakterien nachgewiesen werden können. Wodurch diese Schmerzsymptome entstehen, ist nicht bekannt. Die Dyspareunie, die ist besser erklärbar. Das entsteht durch die Vernarbungen und Schmerze bei den Rissen, durch die Risse, durch die Fissuren, die entstehen beim Geschlechtsverkehr oder aber auch spontan. Mädchen klagen oft über Schmerzen bei der Defekation. Bei Mädchen ist auch oft die Perianalregion betroffen. Das sieht man bei Männern oder Jungen so gut wie gar nicht. Ob da Urin Trigger steht, ich glaube, da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, sollte ich aber nachher nochmal zurückkommen. Also die Frauen haben oft Genital- und Analbeschwerden, was möglicherweise durch den Kontakt mit Urin zustande kommt. Bei den Männern ist es eben nur im Bereich der Glanz oder der Vorhaut zu sehen, nicht perianal. Es gibt noch keine guten Untersuchungen dazu, aber man denkt, dass der Kontakt mit Urin den Lichensklerosus triggert und empfiehlt daher auch das gute Abwischen des letzten Tröpfchens. Das heißt also vor und nach dem Urinieren die Haut zum Beispiel auch beschützen mit Fettsalben und letzten Tropfen abwischen. Ich habe die Triggerfaktoren, glaube ich, später nochmal aufgeführt. Differentialdiagnostisch ist immer wieder der Lichenplanus im Gespräch, der oft vergessen wird. Das heißt also, auch beim Lichenplanus sehen Sie Fissuren und unter Umständen architektonische Veränderungen, also kleiner werden der Labia minora. Aber Sie sehen nicht diese Sklerose. Sie sehen teilweise auch das Wickham-Phänomen, das heißt weiße Veränderungen, aber nicht diese Verhärtung der Haut. Und ich habe den Eindruck, dass der Lichenplanus zu wenig diagnostiziert wird. Das sind oft dann die Patienten, die kommen und sagen, bei mir funktionieren die lokalen Corticosteroide nicht, was eigentlich ungewöhnlich ist beim Lichensklerosus. Ich glaube, bei solchen Patienten sollte man die Diagnose nochmal überdenken. Es ist öfters dann eigentlich ein Planungs, der dahinter steckt. Dann theoretisch die anogenitale Psoriasis. Ekzeme werden oft gesehen im Genitalbereich. Auch die werden fälschlich als Lichensklerosus eingeschätzt. Der Lichensimplex chronicus theoretisch wegen des Juckreiz bei Kindern, die Vitiligo, weil oftmals weiße Veränderungen bei den Mädchen bestehen, die an eine Vitiligo denken lassen. Aber eben der Vitiligo, das muss ich Ihnen nicht erzählen, verursacht keinerlei Symptome. Und dann natürlich die Infektionskrankheiten wie Candida, sowohl differenzialdiagnostisch, aber auch als begleitende Infektion in Betracht kommen. Ziel der Behandlung ist eine Verbesserung der Lebensqualität. Die subjektiven Symptome wie der Juckreiz und die Schmerzen sollten verbessert werden und natürlich die klinisch sichtbaren Zeichen soweit möglich. Das heißt also, die Fissuren, Erosionen, Hyperkeratosen sind gut reversibel. Die Behandlung, die kann unter Umständen aber nicht bei allen eine Prävention von architektonischen Veränderungen herbeiführen. Das heißt also, dass keine Labia minora fusionieren. Und wir denken auch, da gibt es aber auch nur eine sehr gute Studie zu, eine akzeptable Studie, sehr gut kann man nicht sagen, dass durch eine antientzündliche Behandlung die Karzinomentwicklung verhindert werden kann. Also das Risiko geht dann wieder zurück und ist so groß wie bei Frauen, die kein Lichensklerosus haben. Sie sollten Ihre Patienten über die Chronizität aufklären. Das ist ganz wichtig, weil somit die Compliance besteht. Und wir denken, dass der Lichensklerosus eine chronische Krankheit ist, die lebenslang wahrscheinlich besteht bei den meisten Patienten. Das heißt, unter Umständen lebenslange Corticosteroidbehandlung, weil viel Besseres haben wir noch nicht. Kommen wir gleich zu. Sie sollten den Patienten erklären, was von der Behandlung erwartet werden kann. Auf null runterschrauben geht es wahrscheinlich bei den meisten nicht, aber eine deutliche Besserung des Juckreizes sollte auf jeden Fall erreicht werden und die Fissuren und Erosionen sollten, wie gesagt, heilen. Sie sollten eben auch erklären, wo genau behandelt werden soll, weil viele Patienten noch eine Scheu haben, sich im Genitalbereich selber zu behandeln. Das heißt also, sie müssen unter Umständen mit dem Spiegel zeigen, wo genau die Salbe aufgetragen werden soll. Die initiale Behandlung besteht nach wie vor. Da gibt es seit eigentlich Jahrzehnten, 20, 30 Jahre, keine Veränderung. Wir sind immer noch bei den potenten lokalen Corticosteroiden für 3 Monate eine sogenannte Fingertip-Unit. Das ist ja eine Fingerkuppe oder manchmal bei Kindern auf jeden Fall auch eine halbe Fingerkuppe. Also man braucht sehr wenig. Und das wird einmal täglich für 3 Monate aufgetragen. Unter Umständen kann man auch eine Reduktion nach 1 Monat, insbesondere bei Kindern, schon einleiten. Das heißt also, erste Monat täglich, danach jeden 2. Tag zum Beispiel. Und eine Studie hat gezeigt, dass Clobetasol-Propionat und Mometasone-Furat wahrscheinlich gleichermaßen effektiv sind. Das heißt, bei Kindern unter Umständen oder auch bei schwangeren Frauen, die auch von Lichensklerosus betroffen sein kann, sollte man vielleicht lieber zu Mometasone-Furat greifen und nicht zu Clobetasol-Propionat, wobei manche mit der Galenik von dem Mometasone-Furat nicht so ganz zufrieden sind, aber es gibt inzwischen verschiedene Möglichkeiten mit unterschiedlicher Galenik. Was ich denke, was wesentlich effektiver ist als die Creme, ist die Salbe. Deswegen bin ich geneigt, Salbe zu rezeptieren und nicht Creme. Zum einen brennt es weniger, wenn zum Beispiel Fissuren bestehen oder Erosionen. Aber die Penetration ist wahrscheinlich auch besser und die Patienten sind besser. Das heißt also, möglichst Salbe mit den Grundlagen und keine Cremes benutzen. Hier bin ich schon drauf eingegangen. Sie sollten die Fissuren und die Erosionen sollten heilen. Die Hyperkeratosen in Remission gehen und die Sklerose, wenn es irgendwie weicher werden, wobei das eigentlich nicht erreicht werden kann. Das heißt, bei einer starken Phimose, Sie können vielleicht eine leichte Phimose besser, das habe ich schon erlebt, aber eine starke Phimose können Sie durch eine lokale Kortikosteroidbehandlung nicht mehr verbessern. Der sogenannte Pallor, Blässe, ist wahrscheinlich eine beginnende Sklerose, die durch die Kortikosteroidbehandlung weitgehend unbeeinflusst ist, meiner Einschätzung nach. Hier sehen Sie Behandlungserfolge mit Clobetasol Propionat Salbe. Das ist der Patient, der diese Erosion im Sulcus pronarius hat. Und die sind nach 3 Monaten vollständig in Remission gegangen. Dieser Patient, den kenne ich jetzt schon seit Jahren. Das klinische Bild bleibt so, aber er behandelt ungefähr einmal in der Woche mit Clobetasol Propionat. Hier sehen Sie Erytheme im Sulcus interlabialis. Auch die sind in Remission gegangen, wobei man das hier nicht so gut sieht. Nach einem Jahr Therapie hat sich hier die Vulva nicht verschlechtert, meiner Einschätzung nach. Und die kleinen Risse, die hier bestehen, sind in Remission. Hier sehen Sie ganz schön ein Ödem und auch Fissuren. Auch das ist sehr schön in Remission gegangen. 2 Jahre später hat sich die Vulva nicht verschlechtert. Hier sehen Sie Hyperkeratose und Fissuren. Das ist 3 Jahre später auch hier eine einigermaßen akzeptable Verlauf. Schon hier bestehen Verkleinerungen der Labia minora. Und das ist hier eigentlich, die Klitoris liegt immer noch, oder ja, liegt immer noch ein bisschen frei. Das ist für mich immer ein Kriterium. Ich achte immer drauf, weil das einfach zu beurteilen ist, ob die Klitoris versunken ist oder vollständig versunken ist, um zu beurteilen, ob die Krankheit fortschreitet. Und hier nochmal ein Bild, was leider etwas verdeckt ist. Hier eine Fissur und Hyperkeratose mit Erythem. Und hier sieht man unten, dass das eigentlich sehr schön nach 3 Monaten auch in Remission gegangen ist. Diese Patientin habe ich sehr lange gesehen. Die ist also immer noch in einem sehr guten Zustand. Keine großen Komplikationen nach 20 Jahren ungefähr. Die Empfehlungen der Langzeitbehandlung bei Frauen variieren. Lee, das ist die Studie, die ich vorhin schon genannt habe, von 2015, die gezeigt hat, dass bei einer kontinuierlichen Behandlung mit Kortikosteroiden über Jahre architektonische Veränderungen verhindert werden können, ebenso die Karzinomentwicklung. Manche empfehlen die Behandlung unabhängig von klinischen Zeichen, andere empfehlen, wobei Krankheitsaktivität zu behandeln. Ich bin ein Freund von kontinuierlicher Behandlung 1 bis 2 Mal pro Woche. Ich habe bei den Patienten, die nicht so therapietreu sind und immer nur ab und zu behandeln, schlechtere Langzeitergebnisse gesehen als bei Patienten, die sehr therapietreu sind und 1, 2 Mal in der Woche einfach ohne drüber nachzudenken, Kortikosteroide applizieren. Nebenwirkungen kann man bei dieser kleinen Menge von Kortikosteroiden nicht erwarten. Das wird immer wieder als Nachteil der Kortikosteroide behauptet, kann ich aber nicht nachvollziehen. Man sieht Kortikosteroiden-Nebenwirkungen, wenn Patienten über Monate nach der Initialbehandlung kontinuierlich Steroide auftragen, täglich Steroide auftragen, dann entstehen Erytheme und Empfindungsstörungen, die aber nach Absetzen der Kortikosteroide auch wieder in Remission gehen. Daher bin ich ein Freund von ein bis zweimal Kortisonsalben kontinuierlich, unabhängig von der Krankheitsaktivität weiter zu applizieren. In sehr aktiven Phasen sollte die Behandlung intensiviert werden. Das heißt also, Sie sollten dann für ein paar Tage mehr Steroid applizieren, für ein, zwei Wochen, nicht wieder den gesamten Zyklus von 3 Monaten, sondern nur solange die Krankheit aktiv ist. Das geht oft in Wellen. Was das auslöst, ist unklar. Manche Patienten behaupten, dass das zyklusabhängig ist, aber das ist zu wenig gut untersucht, um da irgendwo eine Regel abzuleiten. Was ganz wichtig ist, ist der Schutz der Haut. Wie ich vorhin gesagt habe, denken wir, einer der wenigen Trigger, die ja von denen wir ausgehen, ist Urin. Und zum Schutz der Haut sollte irgendeine Pflegesubstanz, eine fettige Pflegesubstanz aufgetragen werden, Vaseline, Paraffine, glycerolhaltig. Und das möglichst oft vor dem Urinieren, um die Haut zu beschützen nach dem Urinieren. Viele empfinden es auch als angenehm, wenn sie schwimmen geht. Einfach die Haut scheint empfinklich zu sein beim Lichenskleroses, nicht nur wenn Fissuren bestehen, sondern auch sonst. Das heißt also, hier sollte man empfehlen, das möglichst oft zu machen. Manche Patienten bevorzugen Öle. Ich persönlich bin kein so ein großer Freund von Ölen. Ich habe den Eindruck, dass der Schutz durch Paraffine, Vaseline, Kombinationen effektiver ist. Hier sehen Sie Langzeitverläufe. Das sind natürlich immer schöne Bilder. Leider nicht bei allen Patienten, dass wir das so unterdrücken können. Hier sehen Sie, dass kaum eine Labia minora Veränderung stattgefunden hat. Die Hyperkeratosen hier unten sind weitgehend in Remission gegangen. Also eigentlich kann man sagen, kaum ein Fortschreiten des Lichenskleroses in 3 Jahren. Hier ähnlich, hier sehen Sie Hyperkeratose, hier sind die Labia minora schon sehr verkürzt, aber nach 8 Jahren sehen Sie immer noch kleine Labien, keine Hyperkeratose und ja, die Klitoris ist auch noch sichtbar und verändert verglichen mit 8 Jahre zuvor. Und wenn Sie sowas erreichen können bei Ihren Patienten, wäre das wünschenswert. Männer werden ganz genauso behandelt. Es ist nur ein Unterschied. Ich sage es hier gleich. Also grundsätzlich die gleiche Behandlung bei Männern und bei Frauen und bei Erwachsenen und bei Kindern. Topische Calcineurin-Inhibitoren, Topical-ED, die sind interessanterweise besonders bei den Dermatologen sehr beliebt, sind aber zweite Wahl beim Lichenskleroses. Es gibt wenige Studien, aber die gibt es, die zeigen, dass die topischen Calcineurin-Inhibitoren nicht so effektiv sind wie die Corticosteroide. Sie unterdrücken die Symptome, aber nicht die klinischen Zeichen. Intralesionale Triamcinolon-Applikationen sollte man zurückhaltend gebrauchen, nur eventuell bei Hyperkeratosen. Es kann hier auch eine Atrophie induziert werden. Bei extragenitalem Lichenskleroses habe ich Ihnen vorhin schon gezeigt, UV-Behandlungen in Kombination mit Steroiden ist sehr effektiv. Bei genitalem eher weniger praktikabel. Dagegen gibt es einigermaßen gute Studien zur PDT-Behandlung bei genitalem Lichenskleroses. In der Leitlinie im Detail nachzulesen. Systemisch wird der Lichenskleroses selten behandelt. Bevorzugt, wenn, dann mit MTX. Es scheinen aber auch Fallstudien zu bestehen, die nachweisen, dass systemische Retinoide hilfreich sind, wobei das bei Frauen im gebärfähigen Alter schwierig ist. Mit Hydroxyurea habe ich wenig Erfahrungen. Cyclosporin habe ich immer wieder mal bei schweren Fällen von Lichenplanus angewandt, aber nicht bei Lichenskleroses. Wenn, würde ich empfehlen, MTX zu versuchen.
Liebe Frau Kirtschig, dürfen wir einmal
Ja.
dazwischen grätschen, weil wir müssen ein bisschen die Zeit im Auge
Ah
behalten.
ja,
Und ich
ich bin
glaube,
sofort fertig, glaube
sehr
ich.
gut.
Ja, die chirurgische Intervention bei Männern ist ganz entscheidend, wenn sie keinen Erfolg mit den Kortikosteroiden haben. Das heißt also, zögern Sie nicht, den Männern die Zirkumzision zu empfehlen. Mit Biologika und topischen JAK-Inhibitoren, da ist im Moment noch keine Studien, sodass wir das nicht empfehlen können. Hier ist es nochmal zusammengefasst, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Also potente Steroide helfen bei 75 bis 90%, die pflegenden externer Zirkumzision bei Männern. Vom Laser muss im Moment abgeraten werden. Da gibt es noch keine vernünftigen Studien zu. Im Moment ist nicht gezeigt, dass der Laser einen Zusatznutzen bringt. Thrombozytenreiches Plasma ist ebenfalls noch in der Untersuchung. Da gibt es Studien zu, aber keine großen, keine guten, keine systematischen, keine placebo-kontrollierten. Also da können wir auch noch keine Empfehlung zu geben. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags.
Ja, ganz herzlichen Dank für diesen tollen Überblick zu dieser eben doch nicht seltenen Erkrankung. Das haben Sie uns, glaube ich, ganz gut dargelegt, dass sie eben doch häufig so möglichst früh erkannt werden sollte. Wir wollen nämlich gern die Zeit noch nutzen, vielleicht zwei Fragen jetzt hier zu beantworten. Es geht nämlich tatsächlich um die frühe Diagnose nochmal bei einigen Zuschauern und zwar zur Biopsie. In welchem Frühstadium würden Sie die Biopsie denn empfehlen? Wenn nur eine leichte Rötung da ist oder auch die Frage ist hier, wenn nur der Pella da ist, ist die Biopsie dann aussagekräftig?
Also bei einer Rötung bin ich unsicher, aber bei dem Peller, bei dieser Blässe oder bei Fissuren auf jeden Fall.
Und eine zweite Frage kommt von Regine Gläser. Schöne Grüße im Übrigen, auch von La Palma. Sie fragt, es gibt ja noch die Differentialdiagnose vielleicht von einem Schleimhautpemphigoid, jetzt auch in einem Beispiel hier bei einer der Patienten, die Sie gezeigt haben. Sollte man dann auch eine direkte Immunfluoreszenz mit abnehmen, wenn man vielleicht Erosionen sieht? Wie handhaben Sie das?
Ja, also das Schleimhautpemphigoid ist ja selten nur an einer Stelle lokalisiert. Also meistens haben sie ja da auch dann Veränderungen in der Mundschleimhaut. Aber also da würde ich abwarten, vermutlich. Aber selbstverständlich, wenn Sie ein Schleimhautpemphigoid, das ist die Differentialdiagnose, wenn Sie erosive Veränderungen haben, selbstverständlich Lichenplanus, Schleimhautpemphigoid, sogar eine WIN. Und dann der erosive Lichensklerosus. Da können Sie selbstverständlich zum Beispiel vom Unterarm eine direkte Immunfluoreszenz oder Antikörper bestimmen. Ja, warum nicht?
Und
Aber
vielleicht
es ist selten.
eine
Also
Let
im
ja.
Vergleich zum Lichensklerosus ist das Pemphigoid,
Ja.
Schleimhautpemphigoid, selten.
Ja, super, ganz herzlichen Dank. Wir haben noch ein paar Fragen, die können wir gleich mitnehmen in die virtuelle Speakers Corner. Aber da unsere Hauptsendung jetzt leider endet, vielen Dank erstmal für diesen tollen Überblick. Wir verabschieden uns zwar für heute von Derma at Home, wir sehen uns aber ganz bald wieder. Am 4. Dezember ist die nächste Sendung dann wieder mit unserer Adventsüberraschung sozusagen, die Uli Mrowitz und ich gemeinsam moderieren werden und wir eine Zusammenfassung des Jahres wieder präsentieren mit allen wichtigen Themen, mit unseren Kommentaren dazu, dass wir nochmal sozusagen das Jahr Revue passieren lassen. Und es gibt, glaube ich, auch wieder was zu
Ja.
verlosen und gewinnen.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie dabei sind. Unsere Enthusiasten, die ja auch schon ohne Ankündigung die Fragen im Chat gestellt haben und fleißig mitdiskutieren. Und alle die, die noch Lust haben dazu im Advent, wie Sascha schon gesagt hat, werden wir nochmal die Sendung ein bisschen mit ein, zwei wichtigen Slides oder auch entsprechenden Informationen Revue passieren lassen. Und Sie werden Fragen gestellt bekommen. Und wie immer wird dann der am schnellsten ist, gewertet. Wer nachher am schnellsten die meisten Antworten richtig geraten hat oder es gewusst hat, der kriegt nachher einen Preis. Wir haben aber drei Preise, sodass wir, glaube ich, keinen da alleine lassen werden. Und da freuen wir uns schon sehr drauf. 4. Dezember, wie Sie sehen, Advent bei Derma at Home.
Und bis dahin würde ich sagen, haben wir es für heute geschafft und sagen wie immer
und tschüss.